Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer von Radio Gloria, ich begrüße Sie ganz herzlich zur nächsten Sendung. Am Mikrofon ist die Andrea Marti. Ich lade Sie auf eine dreiteilige Pilgerreise auf den Spuren der heiligen Apostel Petrus und Paulus im heiligen Rom ein. Ich lese Ihnen einige Stationen aus dem Buch von Pater Martin Ramm der Priesterbruderschaft St. Petrus in Thalwil vor. Wir sind am letzten Teil der Pilgerreise heute angelangt. In diesem Reiseführer konzentriert man sich vor allem auf die Perspektive eines Pilgers. Und so wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Freude und viele erbauende Momente. So beginnen wir der letzte Teil der Pilgerreise mit der Station, die Katakomben. Katakomben sind altchristliche Grabstätten. Sie wurden außerhalb der Stadtmauern angelegt und umgeben Rom wie ein Strahlenkranz. Nachdem sie fast 800 Jahre lang in Vergessenheit geraten waren, hat man sie am 31. Mai 1578 bei Arbeiten in einem Weinberg an der Salarischen Straße wiederentdeckt. In der Umgebung von Rom gibt es ungefähr 50 Katakomben. Sie bestehen aus tiefen unterirdischen Gängen, die gewöhnlich 2 bis 3 Meter hoch, aber kaum 1 Meter breit sind. War ein Gang vollständig mit Toten besetzt, legte man Quergänge an, so dass allmählich ein weit verzweigtes Netz einander sich schneidender Korridore entstand. War ein Gang vollständig mit Toten besetzt, legte man Quergänge an, so dass allmählich ein weit verzweigtes Netz einander sich schneidender Korridore entstand. Teilweise grub man bis zu 22 Meter tief und legte bis zu 5 Stockwerke übereinander an. Würde man die Gänge und Galerien aller bisher bekannten Katakomben Roms aneinanderreihen, ergäbe sich nach unterschiedlichen Schätzungen eine Strecke von bis zu 900 Kilometer, die an etwa 4 Millionen Gräbern vorbeiführt. Bei den Grabstätten besonders verehrter Heiliger und Märtyrer befinden sich Kapellen, in denen sich die Christen zur Feier der heiligen Messen trafen. In den Zeiten der Verfolgung wurden die Katakomben selbst zu Stätten des Martyriums. Papst Stefan I. erlitt sein Martyrium nach einer heiligen Messe. Papst Sixtus II. Wurde zusammen mit 3 Diakonen enthauptet. Die heilige Emerentiana wurde um 304 gesteinigt, während sie am Grab der heiligen Agnes betete. Zur Beleuchtung der Gänge dienten kleine Tonlämpchen, in denen man wohlriechende Öle verbrannte. Baumeister der Katakomben dieses unterirdische christlichen Roms waren die Fossores oder Totengräber, die in einer Bruderschaft vereint waren und zum opfervollen Beruf durch eine Art Weihe vorbereitet wurden. In dunkler Nacht und feuchter Luft oblagen sie der mühsamen Bergwerksarbeit und der Bestattung der Toten. Sie führten ein Leben des Glaubens und der Liebe, des Opfers und der Gefahr. Aus den Händen der Kriegsknechte, aus den Tiefen des Flusses, aus den erloschenen Scheiterhaufen, aus dem Kolosseum erkauften oder erflehten sie die Überreste ihrer Brüder, reinigten dieselben von Blut und Schmutz, hüllten sie in weiße Linnen, um sie in die dunklen Grüfte zu bergen. So schufen sie diese unterirdische Totenstadt des christlichen Roms, diesen Schauplatz des Glaubens und der Geduld, der Liebe und des Leides, wonach heute, nach 1500 Jahren, jeder Stein zu unserem Herzen spricht, jede Nische und jedes Grab, jedes Bild und jede Inschrift uns von erschütternder Glaubenstreue, von Sterben und Verbluten erzählen. Aber auch von Palmen und Kronen, von Siegen und Triumphen. Unsere nächste Station ist San Giovanni in Oleo. Diese dem Evangelisten Johannes geweihte Kapelle liegt direkt bei der Porta Latina. auf halbem Weg zwischen dem Lateran und dem Quo Vadis Kirchlein. Ihre Ursprünge könnten gemeinsam mit der nahen Kirche San Giovanni a Porta Latina bis ins 5. Jahrhundert zurückreichen. Die jetzige oktogonale Kapelle wurde im Jahr 1509 gebaut. An 5 der 8 Wände stellen eindrückliche Fresken aus dem Jahr 1719 Szenen aus dem Leben des heiligen Evangelisten Johannes dar. Seine Verurteilung, den Weg zur Hinrichtung, das Martyrium in einem Kessel mit siedendem Öl, den Giftbecher und die Verbannung auf Patmos. Der heilige Apostel Johannes war ein Sohn des Zebedäus und ein Bruder Jakobus des Älteren. Jesus gab ihnen den Beinamen Donnersöhne, Markus Evangelium 3,17. Von Beruf waren sie Fischer am See Genezareth, Markus 1,19. Zwar wurde ihnen der von ihrer Mutter erbetene Ehrenplatz nicht zugesagt, Matthäus 20,23. Doch gehörten sie beide zum engeren Kreis der Jünger, denn nur Petrus, Jakobus und Johannes waren Zeugen der Auferweckung der Tochter des Jairus, Markus 5,37, der Verklärung auf dem Tabor, Markus 9,2 und des Ölbergleidens Jesu, Markus 14,33. Die nächste Station ist Santa Sabina. Die Kirche Santa Sabina liegt etwa 400 Meter südwestlich von Circus Maximus auf dem Aventinhügel. Der Volksmund nennt sie La Perla del Aventino, die Perle des Aventin. Vermutlich stand hier im 5. Jahrhundert das Wohnhaus einer reichen Witwe namens Sabina, die einen Teil ihres Anwesens für den Bau einer Kirche zur Verfügung stellte, welche zu Ehren der heiligen Märtyrin Sabina eingeweiht wurde. Der Überlieferung gemäß hat letztere, nachdem sie durch ihre Sklavin Serapia zum Glauben an Christus gekommen war, gemeinsam mit ihr im Jahr 125 das Martyrium erlitten. Im Innern der Kirche befindet sich an der Wand über dem Hauptportal die Originalwidmungsinschrift, ein Mosaik aus dem Jahr 430. Die Inschrift gedenkt eines Presbyters namens Petrus von Illyrien, der unter Papst Kolestin I. aus seinem Vermögen die Kirche errichten ließ. Zu beiden Seiten der Inschrift stellen zwei römische Matronen die Kirche aus den Juden und die Kirche aus den Heiden dar. Im Jahr 824 wurde die Kirche Sitz einer berühmten Schola Cantorum, einer Sängerschule für gregorianische Chorale. Die damals unter Papst Eugen II. Angefertigten und bei Baumaßnahmen unter Sixtus V. zerstörten Chorschranken samt Ambonen und Bischofsthron konnten bei Restaurierungsarbeiten im 20. Jahrhundert aus den vorhandenen Fragmenten neu zusammengesetzt werden. Die nächste Station ist Santa Francesca Romana. Ursprünglich stand an dieser Stelle der im Jahr 135 von Kaiser Hadrian errichtete Tempel der Venus Felix und der Roma Aterna. Ungefähr dort, wo sich das Schiff der gegenwärtigen Kirche befindet, hat Papst Paul I. in einem Portikus dieses Tempels ein Oratorium zu Ehren der Apostelfürsten Petrus und Paulus eingerichtet, wozu ihnen die folgende Legende motiviert hat. Der Apokryphen Petrusakten erzählen, der in der Apostelgeschichte 8,9-24 erwähnte Simon, der Magier, der als erster Heretiker der Kirche gilt, habe durch seine Zauberkunst Einfluss auf Kaiser Claudius genommen. Hier, an dieser Stelle, sei er einst in einen Wettstreit mit Petrus und Paulus geraten. Er habe ihnen beweisen wollen, dass er fliegen könne, und sei sogleich in der Luft geschwebt. Da kniete Petrus zum Gebet nieder, woraufhin Simon abstürzte und starb. Eine Marmorplatte mit den Knieabdrücken des Apostels ist in die rechte Seitenwand des Heiligtums eingelassen. Die nächste Station ist Santa Maria del Popolo. Gleich hinter der Porta del Popolo, direkt an der aurelianischen Stadtmauer, steht die Kirche Santa Maria del Popolo, eine der ersten Renaissance-Kirchen in Rom. Der Volksmund weiß zu berichten, an der Stelle des heutigen Hochaltars habe einst ein Nussbaum gestanden, in dem die bösen Geister des Kaisers Nero hausten und diejenigen belästigten, die das Stadttor passieren wollten. Davon habe Papst Paschalis II. Gehört, der nach dreitägigem Gebet und Fasten durch eine Erscheinung der Gottesmutter aufgefordert wurde, den Baum zu fällen und an seine Stelle seine Kirche zu ihrer Ehre zu bauen. Diese Legende ist im Chorbogen dargestellt. Wir sind zurück in der Sendung, in der wir auf einer Pilgerreise auf den Spuren der heiligen Apostel Petrus und Paulus im heiligen Rom sind. Und die nächste Station ist Santa Andrea delle Frate. Die marmornen Engel beidseits der Apsis mit Kreuzinschrift und Dornenkrone schuf 1670 Gian Lorenzo Bernini für den Ponte Sant'Angelo. Hierher kamen sie 1729 als Geschenk der Familie Bernini. In der dritten Seitenkapelle links hat sich am 20. Januar 1842 der Jude Alfons Maria Ratisbon bekehrt, als ihm die Gottesmutter Maria erschien. Er war anlässlich einer Studienfahrt nach Rom gekommen, wo ihm ein Freund begegnete, der ihn dazu bewegte, sich trotz seiner Ablehnung alles Katholischen einer Probe zu unterziehen, die darin bestand, eine geweihte Medaille der Jungfrau Maria zu tragen und täglich zweimal das dem heiligen Bernard von Clairvaux zugeschriebene Gebet Memorare herzusagen. 1848 empfing Alfons die Priesterweihe und wirkte ab 1852 an der Seite seines Bruders Theodor für die Bekehrung des jüdischen Volkes. Am Altar der Erscheinung hat der heilige Pater Maximilian Kolbe im April 1918 seine erste heilige Messe gefeiert. In der Krypte von Sant'Andrea delle Frate befindet sich das einzige Pusillari um Roms. Statt ihre Toten in Särgen zu begraben, haben die früheren Mönche sie auf Sitze aus Stein gebunden. Diese Sitze hatten in der Mitte ein Loch, durch welches die aus der Verwesung der Leichname resultierende Flüssigkeit abfließen konnte, so dass nur Haut und Knochen übrig blieben. Die Knochen wurden dann gewaschen und im Beinhaus beigesetzt. Nächste Station, Sant' Ignazio, Kapellchen des heiligen Aloysius. Die Zimmer oder Kapellchen des heiligen Aloysius von Gonzaga liegen im obersten Stockwerk des Collegium Romano, das im Jahr 1584 hier Einzug hielt und sich zur ersten eigentlichen römischen Universität entwickelte. Die auswärtigen Studenten wohnten in verschiedenen Regional- oder Nationalkollegien. Die Alumnen, die bereits zum Jesuitenorden gehörten, lebten zusammen mit ihren Professoren, die ebenfalls alle Jesuiten waren, im römischen Kolleg selbst. Diese Räume, die man Kapellchen des heiligen Aloysius nennt, wurden etwa 200 Jahre lang von sehr vielen Jesuitenstudenten bewohnt. In besonders ehrwürdiger Erinnerung sind der heilige Aloysius von Gonzaga und des heiligen Johannes Berchmont geblieben, die beiden im Collegio Romana ihr kurzes, aber heiliges Leben beendeten. Aber auch andere Heilige haben während der Zeit ihrer Studien hier gelebt und ihre geistliche Prägung erhalten. Der selige Antonio Baldinucci, der ehrwürdige Abramo Giorgi, einige englische Märtyrer und mehrere andere, die in Brasilien, Indien und Japan als Märtyrer starben. Der heutige Zugang zu den Räumlichkeiten führt ein wenig abenteuerlich über Teile des Daches der Kirche Sant'Ignazio. Ursprünglich war die Ausstattung sehr einfach. In jedem Zimmer wohnten mehrere Studenten. Jeder hatte ein Bett, einen kleinen Tisch, einen Stuhl und einen Betschemel. Der heilige Aloysius lebte hier von 1587 bis 1590, der heilige Johannes Berchmont von 1618 bis 1621. Die nächste Station ist Sant'Agostino. In der Kapelle der heiligen Monika, gleich links des Chorraumes, zeigen Gemälde Szenen aus ihrem Leben. Sie wurde um 332 zu Dagaste in Numidien, das ist in Nordafrika, als Kind frommer Eltern geboren und hat den römischen Beamten Patricius geheiratet, der sich auf ihren Einfluss hin kurz vor seinem Tod im Jahr 371 bekehrte. In Sorge um ihren Sohn Augustinus, der in seiner Jugend sehr in die Irre ging, reiste sie ihm bis nach Rom und Mailand nach. Einmal hat der Bischof von Karthago sie getröstet. Indem er sagte, ein Sohn solcher Tränen kann nicht verloren sein. Tatsächlich ließ sich der verlorene Sohn nicht nur in der Osternacht 387 von Ambrosius taufen, sondern wurde einer der bedeutendsten Heiligen der Kirche. Vom letzten Gespräch mit seiner Mutter, kurz vor ihrem Tod im Oktober 387, berichtete der heilige Augustinus, als sie fühlte, dass sie in Ostia sterben werde, sprach sie, begrab diesen Leib, wo immer, er soll euch keine Sorge machen. Nur um das eine bitte ich euch, dass ihr am Altar des Herrn meiner gedenkt, wo ihr auch seid. Ich bewunderte die Mutter, die früher immer den Wunsch geäußert hatte, neben ihrem Ehemann begraben zu werden. Auf die Frage, ob es ihr nicht Kummer bereitet, in einem fremden Land zu sterben und begraben zu werden, antwortete sie lächelnd, nichts ist fern von Gott und ich fürchte nicht, dass er am Ende der Tage nicht wissen sollte, wo er mich auferwecken will. Der heilige Augustinus kam im Jahr 354 ebenfalls zu Tagaste zur Welt. Ab 371 studierte er Rhetorik in Karthago, wo er zum großen Schmerz für seine fromme Mutter ein ausschweifendes Leben führte. 372 wurde er Vater eines Sohnes, mit dessen Mutter er 15 Jahre lang zusammenlebte. 373 schloss er sich dem Manichäismus an. Ab 375 lehrte er Rhetorik in Tagaste, Karthago und Rom. 384 berief man ihn als Rhetoriklehrer nach Mailand. Hier wandte er sich unter dem Einfluss seiner Mutter und des heiligen Bischofs Ambrosius innerlich dem Christentum zu. Am 15. August 386 hörte er unter einem Feigenbaum liegend eine Kinderstimme, die zu ihm sprach, »Nimm und lies!« Da nahm er eine Bibel und stieß auf den Satz, »Wie am Tage, lasst uns ehrbar wandeln!« Nicht in Schmausereien und Trinkgelage, nicht in Wollust und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht. Zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an. Römer 13,13. Sofort erlangte er Sicherheit im Glauben in der Osternacht 387 vom heiligen Ambrosius taufen. 391 empfing er die Priesterweihe und wurde 396 zum Bischof von Hippo Regius erhoben. Augustinus verfasste zahlreiche bedeutsame theologische Werke und prägt bis heute maßgeblich die Theologie der Kirche. Reich an Verdiensten starb er am 28. August 430, während die Stadt Hippo von Vandalen belagert war.
Thank you.
Wir sind zurück in der Sendung, in der wir auf einer Pilgerreise auf den Spuren der heiligen Apostel Petrus und Paulus im heiligen Rom sind. Die nächste Station ist Sant'Andrea della Valle. Der heilige Apostel Andreas stammte aus Bethsaida am See Genezareth. Auf das Wort Johannes des Täufers hin, seht das Lamm Gottes, folgte er mit Johannes als erster Jesus nach und führte auch seinen Bruder Simon Petrus zum Herrn, indem er zu ihm sagte, wir haben den Messias gefunden, Johannes 1,41. Nach der Himmelfahrt Jesu verkündete er das Evangelium in Epirus, Kappadokien, Skythien, Thrazien, Mazedonien und in Achaia. Zur Zeit des Kaisers Nero sprach er in Achaia freimütig zum Prokonsul Ägeas, dass er, der als Richter über Menschen gelten wolle, Christus als Gott und Richter anerkennen müsse. Als dieser ihn daraufhin zum Götzenopfer aufforderte, sprach Andreas der Legende gemäß, ich opfere täglich dem allmächtigen Gott, der einzig und wahr ist, nicht Fleisch von Stieren, noch Blut von Böcken, sondern das unbefleckte Lamm auf dem Altar. Daraufhin in den Kerker geworfen, wollte das Volk ihn befreien, doch er bat, davon abzusehen, um die heiß ersehnte Krone des Martyriums zu erlangen. Als er zum Ort des Martyriums geführt wurde und das für ihn bestimmte Kreuz sah, rief Andreas, »O Kreuz, dass du Zierde und Schönheit von den Gliedern des Herrn erlangt, nimm mich an von den Menschen und gib mich meinem Meister zurück, damit durch dich mich Empfangene, der durch dich mich erlöst hat, damit durch dich mich Empfangene, der durch dich mich erlöst hat.« 2 Tage lang hing er lebendig am Kreuz und bekannte unablässig den Glauben an Christus. Seine Gebeine wurden 357 nach Konstantinopel und 1203 nach Amalfim überführt. Sein Haupt, das im Petersdom aufbewahrt und verehrt wurde, hat man 1964 an den Patriarchen von Konstantinopel zurückgegeben. Die nächste Station ist Santissima Trinita dei Pellegrini. Diese der allerheiligsten Dreifaltigkeit geweihte Kirche geht auf eine Initiative des heiligen Philipp Neri zurück. Er hatte eine Gruppe von Gläubigen um sich geschart, mit der zusammen er im Jahr 1540 ein Confraternita della Santissima Trinita del Sussidio gründete, die karitative Zwecke dienen sollte und im Jahr 1548 die päpstliche Anerkennung erhielt. Im heiligen Jahr 1550 organisierten die Mitglieder dieser Bruderschaft Unterkünfte für arme und kranke ausländische Pilger, indem sie diese in ihre privaten Häuser aufnahmen. Zugleich erkannten sie, dass dies überhaupt eine lohnende Aufgabe für ihre Bruderschaft wäre. Im Jahr 1558 erhob Papst Paul IX. Sie zur Erzbruderschaft für Pilger und Genesende und vertraute ihnen die kleine Pfarrkirche San Benedetto in Arenula an, nach der bis heute eine kleine Seitenstraße benannt ist. Obwohl die Kirche in einem sehr schlechten Zustand war, nahm die Bruderschaft sie an und kaufte gleich daneben ein Haus als Pilgerhospiz. Dieses zählte für das heilige Jahr 1575 insgesamt 140 Pilger beiderlei Geschlechts. 1587 war man in der Lage, mit dem Bau einer neuen Kirche beginnen zu können, die 1597 vollendet und 1616 eingeweiht wurde. Auch das angrenzende Hospiz hat man neu gebaut. Die heutige Fassade kam 1723 hinzu. Das Hospiz konnte etwa 500 Pilgern Unterkunft bieten und täglich bis zu 1000 Pilger verpflegen. Bis ins 19. Jahrhundert hinein blieb es die erste Adresse für arme Pilger. Als 1870 Rom vom italienischen Staat erobert wurde, weigerten sich die Päpste, weitere heilige Jahre auszurufen, weshalb das Hospiz seine Aufgabe verlor. Im frühen 20. Jahrhundert ist es aufgehoben und im Jahr 1940 zerstört worden. Die Erzbruderschaft besteht allerdings bis heute. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts blieb die Kirche zwar geöffnet, hatte aber keine wirkliche pastorale Berechtigung mehr. So kam es, dass die Fassade heute rechtscheibig ausschaut. Im Jahr 2008 hat Papst Benedikt XVI. Sie zur Pfarrkirche für die außerordentliche Form des römischen Ritus erhoben und der Priesterbruderschaft St. Petrus anvertraut. Das heutige Erscheinungsbild geht hauptsächlich auf das frühe 19. Jahrhundert zurück. Der damals reichlich verwendeten Stuckmarmor sieht echtem Marmor täuschend ähnlich. In den Zwickeln der Kuppel befinden sich Fresken der vier Evangelisten. In der Kuppel selbst eine Darstellung Gottvaters aus dem Jahr 1612. Im Fußboden unter der Kuppel ist das Wappen der Erzbruderschaft zu sehen. Der Hochaltar wurde 1616 Domenico Pozzi geschaffen. Das große Altarbild von der Allerheiligsten Dreifaltigkeit hat 1625 angeblich in nur 27 Tagen Guido Renni gemalt. Heilige Messen nach dem überlieferten Ritus werden hier gewöhnlich sonntags um 9 Uhr, 11 Uhr und 18.30 Uhr und werktags um 7.30 Uhr und 18.30 Uhr gefeiert. Die Station San Salvatore in Onda. Dies dem göttlichen Erlöser geweihte Kirche liegt direkt beim Ponte Sisto, eine Steinbrücke, die auf Veranlassung von Papst Sixtus IX. Zwischen 1473 und 1479 über den Tiber gebaut wurde. Auch wenn die Kirche erst 1127 in einem schriftlichen Dokument erwähnt wird, geht man davon aus, dass sie wahrscheinlich schon im 10. oder 11. Jahrhundert als Pfarrkirche bestand. Der Name Onda kommt von lateinisch Onda, was Welle oder Flut bedeutet, und auf die Überflutung des Tibers verweist, die bis zur Begradigung des Flussbettes im Jahr 1875 immer wieder auftraten. Im Jahr 1260 wurde die Kirche völlig neu gebaut und danach von dem nach dem heiligen Paulus von Theben benannten Paulinerorden betreut, bis 1435 eine Gemeinschaft von Franziskanerkonventualen hier Einzug hielt. 1684 erfolgte die Restaurierung und Umgestaltung die Kirche im Barockstil, wozu man die Säulen im Pfeiler einbettete und die gotischen Fenster abrundete. Nachdem im frühen 19. Jahrhundert die Franziskaner den Ort verlassen hatten, kam die Kirche in die Obhut des heiligen Vinzenz Palotti, der 1835 die Vereinigung des katholischen Apostolates ins Leben gerufen und 1846 hier deren Hauptsitz eingerichtet hat. Im Zuge einer gründlichen Restauration um das Jahr 1878 hat man die Barockausstattung entfernt und den gemutmaßten mittelalterlichen Zustand der Kirche wiederhergestellt. Liebe Zuhörerinnen, wir sind am Ende der Pilgerreise auf den Spuren der heiligen Apostel Petrus und Paulus im heiligen Rom angelangt. Wenn Sie an diesem Reiseführer interessiert wären, dann können Sie diese bestellen bei Pater Martin Ramm, entweder per E-Mail p.ramm@fssp.ch oder post@fssp.eu. Oder die Adresse von Pater Martin Ramm lautet Priesterbruderschaft St. Petrus, Lutretikoner Straße 3 in 8800 Talwil. Oder Sie können auch Pater Martin Ramm telefonisch kontaktieren 0041 044 772 3933 oder einfach aus der Schweiz 044 772 3933. oder aus Deutschland 0049 08385 1625 oder aus Österreich 0043 01 505 8341. Der genaue Titel dieses Buches heißt Heiliges Rom – Pilgern auf den Spuren der Apostel Petrus und Paulus. Nun, liebe Zuhörerinnen, ich möchte mich bei Ihnen verabschieden. Mein Name ist Andrea Marti und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Gottes Segen und mögen die heiligen Petrus und Paulus treue Fürsprecher für Sie bei unserem Herrn im Himmel sein.